Escape from Reality.
Ja, genau. Mal wieder herzlich willkommen zu Fantastic Books and Where to Find Them. Das Format, wo ich euch erzähle, wo ich gute fantastische Literatur finde und warum ich sie eigentlich lese. Und weil eben am 13.05. einer der wichtigsten Buchpreise für Fantasy vergeben wurde, reden wir heute über den Nebula Award. Das heißt, ihr kriegt Infos zum Preis, ihr hört etwas über die Unterscheidung von Sci-Fi und Fantasy und ihr lernt auch noch Bücher kennen. Eine meiner Lieblingstrilogien, in denen tatsächlich jeder einzelne Band auch für diesen Award nominiert wurde. Der Nebula Award ist tatsächlich einer der renommiertesten Literaturpreise für Fantasy und Science Fiction. Der wird in verschiedenen Kategorien vergeben, die mich heute aber eigentlich nicht interessieren. Ich will über den besten Roman sprechen. Die sind immer englischsprachig, weil die Gewinner nämlich von einer amerikanischen SchriftstellerInnen, HerausgeberInnen und andere Profi-Organisationen gewählt und dann vergeben wird. Ich muss ja sagen, dass gerade Fantasy-Buchpreise für mich häufig so ein bisschen Hit and Miss sind. Also es werden oft wahnsinnig verschiedene Bücher nominiert und ich mag nicht immer alle davon. Aber vielleicht, damit ihr auch so einen Eindruck kriegt, was war eigentlich nominiert? Erstens war nominiert ein spekulativer Sci-Fi-Thriller The Mountain in the Sea von Ray Naylor, in dem eine Meeresbiologin eine hochintelligente und gefährliche Oktopusart untersucht und nicht weiß, worauf sie sich eigentlich einlässt. Auch nominiert war der Fantasy-Roman Legends and Lattes, ich glaube auf Deutsch heißt der Milchschaum und Magie, der eher für jüngere LeserInnen gedacht ist, in dem eine wilde Ork-Kriegerin beschließt, das Schwert an den Nagel zu hängen und stattdessen ein Kaffeehaus zu eröffnen. Das geht aber so ein bisschen schief. Drittens war nominiert Nettle and Bone von T. Kingfisher. Das ist die Geschichte einer Prinzessin, die aus guten Gründen ihren Prinzen lieber töten als küssen möchte. Viertens Spear von Nicola Griffith. Eine High Fantasy über ein Höhlenmädchen mit einem Schicksal, das Ritter trifft und Frauenherzen bricht. Das ist so eine King Arthur-Geschichte, würde man sagen. Schließlich war auch noch nominiert Nona the Ninth von Tamsin Muir. Nona will eigentlich nur ihren Geburtstag feiern, muss dann aber leider die Welt retten und Zombies besiegen. Wie man sieht, gab es dieses Jahr einen ganz klaren Frauenschwerpunkt. Aber keine Angst, gewonnen hat nämlich ein anderes Buch, das zwar queer ist, aber das einzige auf dieser Liste war ohne einen weiblichen Protagonisten oder besser eine Protagonistin, nämlich Babel. Und über Babel haben wir bereits im April gesprochen. Vielleicht ein kurzer Reminder. Das war dieser politische Fantasy-Roman über Imperialismus und Widerstand, in dem die industrielle Revolution ersetzt wird durch ein smartes, sprachbasiertes Magiesystem. Ich fand den Roman damals leider ein bisschen zu Holzhammer politisch vielleicht, freue mich aber trotzdem total für die Autorin, dass sie das gewonnen hat. Was eigentlich noch interessant ist, ist, dass der Nebula wie fast alle Preise für Sci-Fi und Fantasy ist. Also wenn man über spekulative Fiction redet, wird immer beides prämiert. Und der Grund dafür ist, dass es so viele Überschneidungen und Grenzfälle gibt. Gleich vorneweg, die ganzen Grenzen sind total fließend, aber ich versuche mich jetzt natürlich trotzdem mal an einer ganz groben Unterscheidung. Wenn wir über Sci-Fi sprechen, dann geht es meistens um Welten, die wissenschaftlich plausibel gemacht werden. Technologie und Fortschritt stehen im Vordergrund, deswegen kennen wir ganz viele Raumfahrtgeschichten zum Beispiel. Die sozialen und politischen Fragen, die diese Bücher beantworten wollen, werden in die Zukunft hineingestellt. Und wenn man so überlegt, was sind so die berühmtesten Autoren, dann sind es tatsächlich zwei Männer, nämlich Isaac Asimov und Philip K. Dick. Fantasy auf der anderen Seite hat statt der technologischen eher magische Elemente, übernatürliche Kräfte, mythologische Wesen und häufig fantastische Welten oder aber Paralleluniversen, wie wir das in Gloriana gesehen haben. Es geht weniger darum, dass Dinge erklärbar sind, es darf durchaus unverständlich bleiben. Dann gibt es noch so andere Unterscheidungen im Fantasy-Bereich und die größte ist eigentlich die zwischen High Fantasy und Low Fantasy. Und das eine, High Fantasy, kennt ihr bestimmt. Das sind nämlich sind epische Handlungen, also ein Kampf zwischen Gut und Böse. Häufig gibt es Abenteuerreisen von einer Gruppe von Helden, um die Welt zu retten. Der Herr der Ringe kommt einem da vielleicht in den Kopf. Und auch George R. R. Martins Das Lied von Eis und Feuer, also die Vorlage zu Game of Thrones, würde man da reinrechnen. Es gibt aber dann auch die Fantasy, die eher so in unserer Welt spielt oder eine moderne, urbane Umgebung imaginiert. Hauptfiguren da sind oft normale Menschen, die nur begrenzte magische Fähigkeiten haben. Und in dem Genre gibt es auch viel mehr Anti-Helden, also Leute, die man eigentlich gar nicht mag. Die sozialen Themen sind häufig eher aus unserer Zeit und die bekanntesten Beispiele wären The Magicians von Lev Grossman. Da gibt es, glaube ich, auch eine Netflix-Serie oder auf jeden Fall irgendeine Serie. Und dann gibt es noch die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Und das habe ich euch jetzt alles in einem absoluten Tour de Force mal erzählt, weil ich nämlich ein Buch im Gepäck habe, was sich genau an der Schnittstelle zwischen all diesen Sachen befindet. Und das ist von Jemisin, die Broken Earth Trilogie. Die ist sowohl Fantasy als auch Sci-Fi. Es ist sowohl irgendwie episch als auch auf seine Art sehr, sehr modern oder sehr Low Fantasy, würde man sagen. Und fantastischerweise sind alle drei Bücher, alle drei Bände der Trilogie für den Nebula nominiert gewesen. Vielleicht ein ganz kurzer Überblick, damit ihr wisst, wovon ich rede. Die Geschichte spielt in einer dystopischen Welt namens Stillness, die von regelmäßigen katastrophalen Ereignissen in Form von gewaltigen Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen und Klimaverschiebungen heimgesucht wird. In dieser Welt existieren Menschen, die als Orogene bezeichnet werden und die in der Lage sind, die Erdenergien zu kontrollieren. Grundgeschichte aller drei Bände ist, dass die Protagonistin Essun, eine Orogene, entdeckt, dass ihr Sohn von ihrem Ehemann getötet und ihre Tochter entführt wurde. Während sie verzweifelt versucht, ihre Tochter zu finden, wird die Welt von einer großen Katastrophe heimgesucht, die als fünfte Jahreszeit bekannt ist. Die Geschichte konzentriert sich dann auf die zunehmende Spannung zwischen den Orogenen und den nichtmagischen Menschen, die diese als Bedrohung betrachten. Essun will ihre Tochter finden und den Zyklus der Zerstörung in Stillness durchbrechen. Dabei spielt dann aber auch ihre Vergangenheit eine sehr, sehr große Rolle. Das Fantastische an diesen Büchern ist eigentlich, dass das erst total klar Fantasy ist und dann zunehmend kommen so Sci-Fi-Elemente rein. Und für mich gab es tatsächlich so einen, oh mein Gott, ach so ist das, Aha-Moment. Und das finde ich immer fantastisch, wenn ein Buch einen so plötzlich überrascht mit was, was ganz viel Sinn macht. Auch die Perspektive ist total spannend, denn die Erzählung beginnt mit drei Frauenfiguren, die jeweils aus ihrer Sicht erzählen. Und eine davon ist total untypisch für das Fantasy-Genre, eine Frau mittleren Alters. Und ab da war ich eigentlich hooked. Die Themen, die behandelt werden, sind Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Ökologie. Und ich muss sagen, das ist eine der Buchreihen, die das wirklich am besten macht. Es ist eine sehr komplexe Welt, sind starke Charaktere und eine einfach fesselnde Handlung. Und auch deswegen gilt die Trilogie als wegweisendes Werk, sowohl in der Science-Fiction als auch in der Fantasy-Literatur. Und weil es mir jetzt gerade auffällt, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nur von der Autorin Jemisin spreche. Und die hat zwar einen Vornamen, aber wie alle Frauen in der Fantasy-Literatur werden da die Vornamen meistens nur mit Buchstaben abgekürzt. Also das kennt ihr bei J.K. Rowling, wir hatten das bei R.F. Kuang bei Babel und wir haben es auch bei N.K. Jemisin. Und das liegt tatsächlich daran, dass sich Frauennamen nicht so gut verkaufen. Das verändert sich langsam, wie wir vielleicht auch an den Nominierungen gesehen haben. Aber Gender ist tatsächlich noch ein wichtiges Thema in diesem ganzen Bereich. Ich glaube, der Nebula Award war ein richtig guter Ausgangspunkt, um diesen Höhenkamm der Literatur zu sehen und auch zu verstehen, was gerade so abgeht. Und weil wir den diesjährigen Gewinner schon kannten, hatte ich sogar Gelegenheit, euch den absolut modernen Klassiker zu zeigen. Und alle genannten Bücher sind weiterhin im Handel erhältlich.